So, bis zum nächsten Lied ist eine Weile hin, da lohnt es sich, die Fenster wieder zu öffnen. Und jetzt kommt der Text zur Predigt, von daher ist jetzt die Gelegenheit für die Kinder zur Jugendkinderstunde zu gehen. Der Predigttext ist 1. Mose 15, die Verse 1 bis 6. Und wir erinnern uns in den letzten Predigten, wir waren ja dabei, dass Abraham den Lot aus der Patsche geholfen hat. Und nach diesen Geschichten, jetzt der Text, begab es sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Erscheinung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der, der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete ihm zur Gerechtigkeit. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Heute beginnen wir mit einem Rätsel. Und ich frage Sie, auf welchen Mann trifft die folgende Beschreibung zu? Als er losfuhr, wusste er nicht, wohin. Als er ankam, wusste er nicht, wo. Als er zurückkam, wusste er nicht, wo er gewesen war. Und das alles mit dem Geld anderer Leute. Bevor Sie jetzt nach irgendeinem aktuellen Politiker suchen, muss ich Sie erstmal auf eine andere Fährte lotsen. Die Antwort lautet nämlich Christopher Columbus. Christopher Columbus. Er war getrieben von dem Wunsch, Indien zu entdecken. Er will unbedingt über den Atlantik segeln. Er wirbt unermüdlich um Sponsoren, die seine Reise finanzieren sollen. Am Hof in Lissabon versucht er es bei Heinrich VII. In London, stößt dort überall auf wenig Verständnis. Und nach 8 Jahren kann er dann doch endlich losfahren. Manches kann er entdecken, aber wir wissen, es war ein Weg mit sehr wechselhaften Erfolgen. Am Ende seines Lebens gilt Christopher Columbus als ein gescheiterter, hoffnungsloser Mann. 1504 sitzt er nach erfolgloser Expedition fast ein Jahr lang auf Jamaika fest. Mit leeren Händen kehrt er im November 1504 nach Spanien zurück. Ein kranker, grantiger, alter Mann, wie Zeitgenossen sagen. Als er wenig später im Sterben liegt, schickt der spanische Hof nicht einmal Grüße. Columbus ist 54. Die Arthritis hat ihn zerfressen. Manche glauben, er habe Diabetes gehabt, andere Syphilis. Am 20. Mai 1506 scheidet der Admiral aus der Welt. Der Mann, mit dem wir uns in diesen Wochen beschäftigen, hat einiges mit Columbus gemeinsam. Als Abraham aufbrach, wusste er nicht, wohin. In Hebräer 11, Vers 8 steht es wörtlich, er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Als er ankam, waren ihm Land und Leute völlig fremd. Nur auf geliehenes Geld war Abraham nicht angewiesen, weil sein eigenes Vermögen ausreichte. Aber Rückschläge und Scheitern kannte auch er zur Genüge. Und heute schließlich erleben wir Abraham in einer Situation, wo seine Expedition die gleiche verzweifelte Richtung hätte nehmen können, wie das am Ende bei Columbus der Fall war. Und wir fragen, warum ist es bei Abraham am Ende doch anders ausgegangen? Warum? Warum endet er nicht als ein enttäuschter, gescheiterter, alter Mann? Die Antwort finden wir hier. Die Schlüsselszene seines Lebens liegt vor uns in diesen 6 Versen. Diese Verse haben Geschichte geschrieben. Der Apostel Paulus wird daraus dann an zwei zentralen Stellen seiner Briefe zitieren, nämlich in Römer 4 und in Galater 3, Vers 6. Und Paulus wird sagen, Leute, in diesen Momenten, von denen Genesis 15 berichtet, da hat sich entschieden, dass Abraham für uns alle zum Glaubensvater wurde. In Römer 4, also da schreibt Paulus gar nicht an Juden zunächst, sondern an ganz viele Heiden, auch an eine gemischte Gemeinde. Da schreibt er in Römer 4, Vers 16 am Ende, Abraham ist unser aller Vater. Und mit Abraham meint er diesen Mann aus Genesis 15 und mit unser aller meint er alle Glaubenden des Neuen Testaments, also auch uns hier heute Morgen. Abraham ist unser aller Vater. Wie kam es dazu? Wir sind verwandt mit ihm. Und in Römer 4 stehen diese Verse aus Genesis 15, dieser sechste Vers, auf den ja alles zuläuft. Abraham glaubte Gott und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit, wie eine Klammer. Am Anfang von Römer 4 und am Ende von Römer 4, in Vers 3 und in Vers 22. Abraham hat Gott geglaubt und es ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Abraham also ein Paradebeispiel für das Wunder des Glaubens. Das ist unser Thema auch heute Morgen, das Wunder des Glaubens. Und viele von Ihnen kennen dieses Kinderlied, lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat. Dafür steht er, für den Glauben. Aber dieser Glaube war keine Selbstverständlichkeit. Dieser Glaube war schwer umkämpft. Dieser Glaube stand zwischendurch sogar ziemlich auf der Kippe. Und das sehen wir heute in diesen Versen. Eben noch hatten wir Abraham auf dem Schlachtfeld der großen Politik erlebt, im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit. Und jetzt hier in diesem Text, da ist es so, als ob die Scheinwerfer plötzlich abgestellt werden. Da blicken wir ins Privatissimum, wenn man so will, ins Persönlichste, ins Privateste. Wir bekommen ja, man könnte sagen, in diesem Text fast so etwas wie eine Schlüssellochperspektive. Abraham ganz allein, nur vor seinem Schöpfer. Nach diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber, Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin, ohne Kinder. Mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter, mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Die Bibel schildert ja auch die großen Vorbilder des Glaubens sehr ehrlich. Und so lässt sie uns hier auch in die schwache Stunde, in eine der schwachen Stunden, es wäre nicht die einzige, des Abraham ja, sehr intim hineinblicken. Abraham war kein Glaubensheld. Abraham war kein religiöser Obelix, der als Kind in einen religiösen Zaubertrank gefallen war. War er nicht? Und das haben ja schon unsere Nachforschungen der letzten Wochen gezeigt. Er kam nicht aus einer frommen Familie. Er kam aus dem Heidentum Ur in Chaldäa. Sein Vater war ein Götzendiener, haben wir gesehen, der irgendwelchen Mondgottheiten die Ehre erwies. Und deswegen fühlte der sich auch sehr wohl, als es dann aus Babylonien raufging nach Haran, ins Gebiet der heutigen Türkei. Da gab es auch nochmal diesen Mondgötzenkult. Und Gott ruft den Abraham aber. Und Abraham geht dann ins gelobte Land Kanaan, nach Israel, haben wir gesehen. Tja, und dann diese überhastete Flucht nach Ägypten, als es eng wird in Kanaan. Und unter welchen Bedingungen geschah diese Flucht? Abraham trickst und täuscht und lügt. Und dann die reumütige Rückkehr ins gelobte Land. Gott gibt ihm eine zweite Chance. Und schließlich dieser mutige Einsatz für seinen gekidnappten Neffen Lot, wo Abraham nebenbei gleich noch einen ganzen Städtebund dort vom Toten Meer rettet. Und dann diese eigentümliche Begegnung mit dem damaligen König von Jerusalem, Melchisedek. Was für eine Geschichte. Und unser erster Vers, Kapitel 15, 1, nennt diese biografische Achterbahnfahrt diese Geschichten. Eine schillernde Bilanz. Abraham, ein Mensch aus Fleisch und Blut, offensichtlich, ja, ein begabter Mensch, ein begabter Typ Mensch, aber auch schwankend, grüblerisch, bisweilen ängstlich. Und deswegen spricht Gott ihn ja auch an. Er sagt, fürchte dich nicht, Abraham. Das sagt er ja nur, weil offenbar irgendwas vorliegt, weshalb Abraham sich möglicherweise fürchten könnte oder in der Tat fürchtet. Wer ist dieser Mann wirklich? Was Paulus in Römer 4 schreibt über das große Vorbild, unser aller Vater, das war nicht von Anfang an so gewesen. Und wir fragen jetzt, wodurch wurde er zum Vater des Glaubens? Was ist da passiert? Und kann das möglicherweise auch in meinem Leben passieren? Es sind diese 6 Verse heute. Diese 6 Verse, die für sein Leben einen Wendepunkt markieren, und das wissen wir von keinem Geringeren als Paulus. Unser aller Vater, sagt er. Ich möchte noch einmal diese Verse aus Römer 4 lesen, Vers 11 und 12, wo das so deutlich wird. So sollte er ein Vater werden aller derer, die glauben, ohne beschnitten zu sein. Also der Heiden, ein Glaubensvater der Heiden. Und dann weiter, Vers 12, und ebenso ein Vater der Beschnittenen, also der Juden. Und dann weiter in Vers 16 am Ende, Abraham, der ist unser aller Vater. Vers 18, er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, dass er der Vater vieler Völker werde, so wie zu ihm gesagt ist, 1. Mose 15, 5, so zahlreich sind deine Nachkommen, denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Und dann nochmal das Zitat aus Genesis 15, Vers 6, so redet der Apostel Paulus über ihn. Und wir fragen jetzt, was ist das Besondere an diesen 6 Versen, Genesis 15, 1 bis 6, dass sie dann im Neuen Testament als Schlüsselstelle für den persönlichen Glauben zitiert werden. Römer 4, 3, Römer 4, 22 und Galater 3. Auf den ersten Blick, und das müssen wir verstehen, auf den ersten Blick handeln diese Verse vom Gegenteil des Glaubens. Haben Sie es gemerkt? Abraham eben gerade nicht als strahlender Glaubensheld, Abraham als hadernder, stolpernder, ja fast schon als ein verbitterter Mann. Damit rechnet man hier nicht. Und wir fragen, was passiert jetzt in diesen 6 Versen, dass Abraham als ein anderer aus dieser Situation wieder herauskommt. Was müsste in diesem Gottesdienst geschehen, dass vielleicht du als ein anderer aus dieser Situation wieder herauskommst? Das Thema heute das Wunder des Glaubens, und es beginnt erstens mit der Vertrauenskrise. Wenn Sie mitschreiben, Punkt 1, Vertrauenskrise. Es ist ja manchmal so, gerade nach Erfolgen. Eine Prüfung endlich geschafft. Ein Ziel endlich erreicht. Ein Sieg endlich errungen. Eine Herausforderung endlich überstanden. Einmal tief durchgeatmet. Die Spannung lässt nach. Und es ist, als fiele man in ein Loch. Man hatte sich so lange darauf gefreut. Und dann kommen die Gedanken. Und die Gedanken kriechen sich in unsere Reflexionen hinein. Sie kommen aus dem Herzen. Sie machen uns vielleicht schlaflose Stunden. Und manchmal ist es so, als fiele man in ein Loch. Endlich wieder Zeit zum Nachdenken. Nach diesen Geschichten kommt die Krise. Vertrauenskrise. Und schauen Sie, es ist überraschend, wodurch diese Krise ausgelöst wird. Durch Spott? Nein. Durch Krankheit? Keineswegs. Sondern durch Gott. Gott selbst, der Abraham persönlich anspricht. Und er macht das so liebevoll. Schauen Sie, nach diesen Geschichten begab sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Es wird uns nicht erklärt, wie diese Offenbarung aussah, äußerlich. Wir wissen, dass Gott heute zu uns redet, nicht mehr durch Visionen und spezielle Offenbarungen, sondern Gott hat uns ja seine abgeschlossene Offenbarung in der Bibel gegeben und redet zu uns durch diese Offenbarung, die wir lesen dürfen, die wir studieren dürfen, die wir im Gottesdienst und an anderen Stellen verkündigt bekommen. Und wenn Gott gnädig ist, möge er heute auch zu uns sprechen, nicht durch meine Worte, sondern durch seine Worte. Gott redet uns an. Und Gott schenkt dem Abraham ein doppeltes Versprechen, so liebevoll. Das erste, was er sagt, ich bin dein Schild, ist eine militärische Metapher. Das heißt, ich werde dich vor deinen Feinden beschützen. Dankeschön. Ich werde dich vor deinen Feinden beschützen, sagt Gott. Und das habe ich doch gerade getan, das hast du doch erlebt in der Auseinandersetzung mit diesen verschiedenen Königen. Ich werde dein Schutz sein. Wer an dich ran will, Abraham, der muss erst mal an mir vorbei. Und das ist nicht zu schaffen. Und verstehen Sie, Gott sagt nicht, ich besorge dir einen Schild, sondern Gott sagt, ich bin dein Schild. Das ist das Prinzip Bodyguard. Ja, Gott sagt, ich bin dein Bodyguard. Ich schütze dich persönlich durch mich. Ein Bodyguard schützt seinen Auftraggeber eben nicht nur mit bestimmten Geräten, sondern mit der eigenen Person. Der schmeißt sich notfalls dazwischen, um den Kugelhagel abzuwehren. Gott sagt, ich bin deine kugelsichere Weste. Und dann das Zweite, ich bin dein Schild, ich bin dein sehr großer Lohn. Gott sagt nicht nur, ich bin dein Lohn, Gott sagt nicht nur, ich bin dein großer Lohn, Gott sagt, ich bin dein sehr großer Lohn. Gott gibt sich selbst. Er sagt, ich bin bei dir. Ich bin in deinem Leben. Du darfst mein Gott sagen, Abraham, du darfst mein Gott sagen, weil ich dir gehöre. Und das verspricht Gott uns ja immer wieder. So zum Beispiel in Psalm 16, Vers 5, da betet der Psalmist, der Herr ist mein Gut und mein Teil. Ich darf sagen, er gehört mir. Überlegen Sie mal. Oder Psalm 73, Vers 26. In einer notvollen Situation geschrieben. Und dann heißt es, wenn ich dich nur habe, Psalm 73, 25, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und Teil. Du gehörst mir. Unfassbar. Und Gott sagt das jetzt zu Abraham. Ich bin dein Lohn. So wie der Jesus gesagt hat in Johannes 14, Vers 23. Wer an mich glaubt, mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Johannes 14, Vers 23. Der Herr will Wohnung nehmen in unserem Leben. Und er hat es getan, wenn wir an ihn glauben. Ich bin dein Schild und ich bin dein Lohn. Und jetzt schauen Sie hin, wie reagiert Abraham auf dieses Doppelversprechen. Vers 2 und 3. Abraham sprach aber, Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Da sehen Sie, wie wundgescheuert der ist. Wie wundgescheuert. Und Gottes erneute Zusage stößt ihn nur auf ein anderes, früheres Versprechen, das Gott offensichtlich bis heute noch nicht erfüllt hat. Aufgewühlt, angestoßen durch Gottes Nähe, kommt jetzt heraus, was offensichtlich schon länger in Abrahams Herzen wühlt und schmort und gärt. Bis jetzt hatte er das offensichtlich unterdrückt. Es war immer genug los, es gab viel Ablenkung. Es war viel zu organisieren und strategisch zu erledigen. Aber jetzt nach diesen Geschichten, jetzt im Privatissimum, da kommt es endlich heraus. Der Vater, der schon so lange für die Tochter gebetet hat und der mit Gott einfach hadert. Er hat gesagt, es sind Jahre um Jahre und es ändert sich nichts. Ich halte es fast nicht mehr aus. Die Länge macht die Last. Und es ist so, als ob Abraham sagen würde, Herr, was willst du mir noch geben, wenn das Wichtigste, was du mir versprochen hast, du mir immer noch nicht gegeben hast? Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Was kann da noch kommen? Eliezer, mein Knecht, mein Oberknecht, Genesis 24, 4, der wird's kriegen. Der wird's kriegen, aber nicht ich. Helmut Frey hat das in seinem Kommentar sehr treffend beschrieben. Er sagt, das ist Hader, der jetzt aufgrollt aus demselben Herzen. Aufgrollt als Echo auf die Anrede Gottes, die wie höhnischer Widerspruch zu Abrahams Leben klingt. Zu schneidend widerspricht sich, was Gott verheißt und was Gott gegeben hat. Zu schneidend der Widerspruch. Die Erfahrung selbst ist Protest gegen das, was Gott sagt. Und die Wirklichkeit steht gegen Gottes Wort. Das ist die Situation, wie Abraham sie sieht. Das ist die Not. Und schauen Sie bitte, wie tief der Zweifel bei Abraham geht, sehen Sie an der Steigerung von Vers 2 zu Vers 3. Am Anfang denkt man, das ist nur eine Wiederholung, aber das ist keine Wiederholung, das ist eine Steigerung. Erst sagt er, Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder, Damaskus, Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und dann Vers 3, mir hast du keine Nachkommen gegeben, du bist schuld. In Vers 2 sagt er nur, ich habe keine Nachkommen gehabt. In Vers 3 sagt er, du hast es gemacht. Du hast es gesagt und hast es nicht gemacht. du bist schuld, Gott. Und damit wird alles sinnlos. Der ganze Plan, den ich die letzten Jahre durchgekämpft habe, diese ganzen Geschichten, sinnlos, weil sie alle unter dieser Voraussetzung standen. Du willst mich zu einem großen Volk machen. Du willst dadurch deine Geschichte mit der Welt entscheidend voranbringen, dadurch den Messias schicken. Und es wird alles darüber laufen, dass ich der Anfang bin und dann dort, von dort aus alles weitergeht. Und du hast es versprochen. Wir müssen auch nur an Kapitel 12, Vers 1 bis 3 denken. Der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland, von deiner Verwandtschaft, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zum großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Daran hängt der ganze Sinn dieser Geschichten. Wenn Sie Abraham verstehen wollen, müssen Sie sehen, uns bringt es ja manchmal schon ins Wanken, wenn Gott uns scheinbar etwas nicht gibt, was wir uns sehnlichst wünschen. Obwohl wir ihn doch so inständig darum bitten. Das bringt uns manchmal schon ins Wanken. Und da haben wir immer noch den Trost, Gott weiß es besser. Und wenn Gott dir eine bestimmte Sache nicht gibt, dann wird er eine bessere für dich bereithalten. Das ist immer noch der Trost. Aber uns bringt das schon ins Wanken. Wenn Gott uns manches nicht gibt, was wir uns so sehnlich wünschen, wofür wir so lange beten. Aber bei Abraham ist es noch schlimmer. Gott gibt anscheinend etwas nicht, was er selbst dem Abraham versprochen hat. Das ist die Not hier. Wie ein Kind ist er abgrundtief enttäuscht von seinem Vater. Der Vater hat es versprochen. Und das ist bis heute die typische Vertrauenskrise, wenn sich dieser tiefe Graben auftut zwischen Gottes Versprechen und unserer Erfahrung. Der tiefe Abgrund zwischen biblischer Verheißung und sichtbarer Wirklichkeit. Oder wie Bonhoeffer das beschreibt, der einmal gesagt hat, die Unsichtbarkeit Gottes macht uns kaputt. Und dann erscheint uns der Glaube, also das Vertrauen zu Gott, dass Gott es alles richtig und gut macht. Dieser Glaube erscheint uns wie eine Leistung, die wir einfach nicht mehr bringen können. Das schaffen wir nicht mehr. Das bringen wir nicht mehr. Und irgendwann fragt man sich, ob man diese Leistung überhaupt noch bringen will und ob sich das Ganze überhaupt noch lohnt. Und Abraham, und das ist das Beste, Abraham packt das alles jetzt vor Gott hin. Das Beste, was er tun kann. Und jetzt schauen Sie, wie Gott reagiert. Vers 4 und Vers 5. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er, also Eliezer von Damaskus, soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leib kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, siehe gen Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und er sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Wie reagiert Gott? Nicht mit Vorwürfen. Nicht mit Erklärungen für eine vermeintlich verspätete Umsetzung des Plans, sondern Gott reagiert einfach mit der Bekräftigung seines Wortes. Das wundert einen zunächst, das klingt für unsere Ohren fast lakonisch, fast einsilbig, wie Gott antwortet. Er sagt, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leib kommen wird, der soll dein Erbe sein. Es wird so kommen, Abraham, wie ich sagte. Du hast auch nichts falsch verstanden. Es gibt keinen Grund für Panik und Verzweiflung. Abraham, du hast eine Wahrnehmungskrise, aber es gibt objektiv keine Faktenkrise. Verstehen Sie? Abraham hat eine Wahrnehmungskrise, sagt Gott, aber es gibt keine Faktenkrise. Ja, aber muss sich Abraham da nicht überfordert fühlen mit der Situation? Müssen wir uns nicht überfordert fühlen? Hier eine ältere Dame, die gerade anfängt, sich für den Glauben zu öffnen, die gerade anfängt zu beten und mit Gott zu rechnen, und dann stirbt ihr Mann im Krankenhaus. Wie soll Abraham diese Vertrauenskrise heil überstehen, ohne dass er daran zerbricht? Aber Gott sagt ja noch mehr. Gott fordert von Abraham jetzt nicht einen blinden Glauben. Gott fordert von Abraham nicht einen irrationalen Sprung ins Ungewisse. Nach dem Motto, also je absurder es erscheint, umso größer ist der Glaube. Ich glaube, weil es absurd ist. Credo, weil es ja quia, also credo quia absurdum, das war so ein Spruch. Nein, sondern was macht Gott? Er nimmt den Abraham an die Hand. Beziehungsweise er schickt ihn vor die Tür. Oder sagen wir lieber vor den Eingang seines Zeltes. Und er sagt ihm folgendes, Vers 5, er hieß ihn hinausgehen und sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und er sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Die Vertrauenskrise ist da, aber Gott begegnet der Vertrauenskrise zweitens mit Vertrauensgründen. Punkt 2, Vertrauensgründe, die setzt Gott dagegen. Gott sagt zu Abraham jetzt nicht, mach die Augen zu und durch, sondern Gott sagt das Gegenteil, Gott sagt, mach die Augen auf. Sieh genau hin, sieh auf die Fakten. Und warum zeigt Gott dem Abraham ausgerechnet die Sterne? Warum ausgerechnet die Sterne? Ich habe früher immer gedacht, sie sollen dem Abraham so als Beispiel dafür dienen, wie riesengroß seine Nachkommenschaft sein wird, unvorstellbar groß. Und die Sterne gewissermaßen als Illustration für Gottes Verheißung und zugleich als Bekräftigung für Gottes Verheißung, so groß wie das Sternenheer, so groß wird deine Nachkommenschaft sein. Das ist sicher nicht falsch. Das ist nicht falsch. Es liegt auf der Hand. Aber es ist noch nicht genug. Gott sagt noch mehr mit den Sternen. Das habe ich diesmal wahrscheinlich zum ersten Mal so richtig begriffen. Also stellen wir uns noch mal für ein paar Augenblicke neben Abraham und stellen wir uns vor, was er da in dem nachtschwarzen Himmel zu sehen bekommt. Und wir wissen ja, je weiter weg von den großen Städten und künstlichen Lichtquellen, umso besser zu erkennen. Immer wenn ich irgendwo einen wunderschönen Sternenhimmel sehe, muss ich an diese Stelle natürlich denken. Und was Abraham zu sehen bekommt, wissen wir aus dem Schöpfungsbericht. Ich will noch mal ganz kurz daran erinnern, wir haben ja, als wir Genesis 1 auslegten, ausführlicher darüber gesprochen. Genesis 1, ab Vers 14, Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheinen Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter. Ein großes Licht, das den Tag regiere und ein kleines Licht, das die Nacht regiere. Und dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, also an diese Rakia, dass sie schienen auf der Erde und den Tag und die Nacht regierten und schienen Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war und so wurde aus Abend und Morgen der vierte Tag. Wir haben uns das damals ausführlich angeschaut. Und wir haben auch gesagt, dass schon Jeremia wusste, weil Gott es ihm offenbart hatte, nämlich in Jeremia 33, Vers 22, man kann des Himmels her nicht zählen, noch den Sand des Meeres messen. Man kann es nicht. Damals, 600 vor Christus, als Jeremia schrieb, da rechnete man so mit etwa 3000 Sternen. Die hätte man zählen können. Aber Jeremia wusste es, weil Gott es ihm gesagt hat, nein, man kann es nicht zählen. Es sind viel, viel mehr. Und heute gehen wir von einer Gesamtzahl von 10 hoch 25 Sternen aus. Das ist eine 1 mit 25 Nullen. Das kann man sich nicht mehr vorstellen. Wenn wir nur an die Milchstraße denken, zu der ja auch unser Sonnensystem gehört, dieses System besteht nach neueren Erkenntnissen aus 200 Milliarden Einzelsternen. Das können Sie nicht mal mehr denken. Und das ist nicht das Einzige. Es gibt noch drei weitere Galaxien, die wir sehen können, sogar mit bloßem Auge. Den Andromeda-Nebel und dann die beiden Magellanschen Wolken in der Nähe des südlichen Himmelspols. Und alles zusammen 10 hoch 25. Diese Zahlen kannte damals Abraham natürlich noch nicht, aber er kriegt den Eindruck. Und Gott gibt ihm gewissermaßen eine große Präsentation, gegenüber der alle unsere PowerPoints langweilig und fade sind. Und Gott lässt ihn das schauen. Eine Machtdemonstration. Und wir können nachvollziehen, was Paulus in Römer 1, Vers 20 gesagt hat und was bis heute gilt und je länger, umso mehr gilt. Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken. Wenn man sie nur wahrnimmt, und sie haben keine Entschuldigung, wenn man das nur wahrnimmt, muss man dazu kommen, dass dahinter ein allmächtiger Gott stehen muss. Das Sternenpanorama ist Gottes Machtdemonstration für Abraham. Der frühere Direktor der Sternwarte von Bochum, namens Kaminski. Eine Sekunde, ich habe das Zitat hier. Der hat einmal Folgendes gesagt über den Sternenhimmel. Direktor der Sternwarte Heinz Kaminski, geboren 1921. Dieses riesige Etwas, das dringt über die Pupillen in unseren Kopf und dort beginnt es zu wachsen. Und das ist das Fantastische. Die Astronomen haben die Menschen zu einem atomaren Nichts gemacht, indem sie ihn immer weiter hinausgeschleppt haben, nämlich mit Hilfe der Fernrohre, bis auf 17 Milliarden Lichtjahre und ihn dort stehen ließen. Und jetzt steht das arme Würstchen dort und sagt, Mensch, diese riesigen Sterne, diese gigantischen Entfernungen, so viel davon. Also der Mensch wird klein und kleiner. Und weiter, als Gott die Welt geschaffen hatte, sagt Kaminski, stellt er fest, da fehlt doch noch was. Es ist niemand da, der mich in meiner Leistung erkennt. Da schuf er den Menschen und gab ihm einen Brosamen von der Größe dieses Geistes mit. Und dadurch, so Kaminski, sind wir in der Lage, auch die Logistik dieses ganzen Systems zu begreifen. Wenn wir nicht einen Funken dieser Schöpfungsidee in uns trügen, dann könnten wir gar nicht dieses Universum nach seinen Gesetzen aufgliedern und in seinen Abläufen verstehen. Kaminski sagt, obwohl der Mensch so klein ist, so ein Würstchen, vor seinen großen Mikroskopen, hat er eine ganz wichtige Aufgabe in diesem Drama der Schöpfung, nämlich den Schöpfer zu verehren. Und man könnte sagen, das riesige Universum wurde speziell für uns Menschen geschaffen, damit wir die Allmacht Gottes richtig einschätzen können. Das ist die Quintessenz, das ist die Auswertung dessen, was Kaminski hier sagt. Und die moderne Astronomie, die kann das noch viel differenzierter tun, aber das Entscheidende, dieser Eindruck des Sternenheeres, der eine selbstverständliche Predigt von Gottes Macht ist, das Entscheidende, das konnte auch Abraham schon ohne Fernrohr wahrnehmen, eben weil es so ist, wie Kaminski sagt, weil der Schöpfer uns diesen Brosamen von der Größe seines Geistes mitgegeben hat. Und deshalb wirkt die Sternenwelt als ein beeindruckender Machtbeweis Gottes. Und genau in dieser Funktion verwendet Gott hier diese Demonstration. Denn Gott formuliert selbst die Anwendung. Er sagt hier wörtlich, so wird dein Same sein. So, Abraham. Und dieses so, das ist eine Partikel im Hebräischen, die beschränkt sich nicht darauf, quantitativ, also zahlenmäßig etwas zu unterstreichen. Nach dem Motto, so zahlreich wird es sein. Sondern sie meint noch etwas anderes. Das ist eine Partikel der Art und Weise. Das heißt, so, auf diese Art und Weise wird dein Same zustande kommen. Wörtlich übersetzt man hier am besten, so wird dein Same sein. Nicht nur so zahlreich, nicht nur quantitativ, sondern qualitativ. Partikel der Art und Weise. Abraham, so, auf diese Art und Weise wird dein Same zustande kommen in Zukunft. Wie nämlich kam die Pracht der Sterne zusammen? Das ist jetzt klar, durch Gottes unmittelbares Schöpfungshandeln, durch Gottes unübertreffbare Macht. Und genauso, Abraham, genauso wie die Sternenwelt entstanden ist, aus dem Nichts heraus, so wird dein Nachwuchs auch entstehen. Du kannst ganz getrost sein. Was wir uns nicht einmal ansatzweise vorstellen können, das kann Gott tun. Und die Realität der Sterne ist der Beweis. Dafür hat er das hier gezeigt. An der Sternenwelt, Abraham, kannst du meine Macht erkennen, Leben aus dem Nichts zu erschaffen. Und so wie meine Schöpfermacht dieses Wunderwerk der Sterne ins Leben gerufen hat, das sich dir als Eindruck wirklich überzeugend präsentiert, in seiner ganzen Fülle, so wird Gottes Schöpfermacht dafür sorgen, dass du und Sarah echte Nachkommen haben werden. Das mit den Sternen hättest du dir nicht vorstellen können und das mit Sarah und dem Nachwuchs hättest du dir auch nicht vorstellen können. Aber es wird kommen. Und hier macht Gott ihm klar, er handelt nicht nur über menschliche Erfahrung und Vorstellungskraft hinaus, sondern Gott handelt auch gegen alle menschliche Vorstellungskraft und Erfahrung. Nicht immer, aber er kann das. Also nicht nur über das hinaus, was wir uns vorstellen können, sondern auch gegen das. Gott kann das ins Wesen rufen, was wir uns nie und nimmer vorstellen können. Wir sagen, das geht nicht. Und Gott sagt, doch, es geht doch. Und das ist das Zweite, was zum Wunder des Glaubens gehört. Auf unsere Vertrauenskrise antwortet Gott mit Vertrauensgründen. Indem er in Vers 4 sagt, meine Zusage steht, mitnichten, Abraham, es wird nicht dieser Elisa von Damaskus sein, du wirst den kriegen, den Nachkommen. Und indem er dann dieses entscheidende Argument mit den Sternen ihm präsentiert und sagt, meine Macht ist vielfach bewiesen, Abraham, schau hin. Es wird kommen, weil ich es will. Gott gibt uns gute Gründe dafür, dass wir ihm wirklich vertrauen können, liebe Freunde. Und das prägt auch die Verkündigung im Neuen Testament. Gründe werden genannt. Und dann kommen ja noch viele Gründe dazu, nämlich die Gründe, die mit dem Leben Jesu dann verbunden sind. Es gibt eine interessante Untersuchung von Michael Green, Evangelisation zur Zeit der ersten Christen. Und da zeigt er, dass zur Verkündigung, zur evangelistischen Verkündigung immer auch die Apologetik gehörte. Das Benennen von Argumenten, warum Gottes Macht absolut vertrauenswürdig ist und warum er diese Macht durch Jesus dann umso mehr bewiesen hat. Green schreibt, Die Apostel erwarteten einen Glauben, der Selbsthingabe aufgrund von Tatsachen war, nicht aber ein Sprung ins Dunkle. Und genau so sehen wir das hier auch bei Abraham. Gott gibt ihm Vertrauensgründe. Und wenn Sie in der Apostelgeschichte sich einige evangelistische Situationen angucken, dann werden Sie immer auch wieder sehen, dass die Apostel argumentieren. Sie bewiesen es aufgrund der Schrift. Sie belegten es aufgrund der Ereignisse um Jesus. Und das sollte auch unsere Evangelisation mitprägen. Vertrauenskrise, Vertrauensgründe. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Und so, durch diese Vertrauensgründe bereitet Gott Abraham den Weg zum Vertrauensschritt. Das ist das dritte und letzte Vertrauensschritt. Denn jetzt kommt ja die spannende Frage, wie wird Abraham reagieren? Und da lesen wir Vers 6, wie es dann hier heißt. Ein ganz kurzer Vers übrigens. Sie müssen wissen, im Hebräischen sind das nur 5 Wörter. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Wir haben gesehen, dieser Vers wird im Neuen Testament besonders markant zitiert. Römer 4, Galater 3. 5 Wörter im Hebräischen, ich übersetze Ihnen das mal, damit Sie sich das vorstellen können. Erstes Wort, und er glaubte. Zweites Wort, an Yahweh, das ist so eine Präposition vor dem Namen, an Yahweh. Drittes Wort, und es wurde angerechnet. Viertes Wort, für ihn, nämlich für Abraham. Fünftes Wort, als Gerechtigkeit. Wenn Sie nachzählen, und er glaubte an Yahweh, und es wurde angerechnet, für ihn, als Gerechtigkeit, das sind im Deutschen 13 Wörter. Im Hebräischen sind es nur 5. Tja, und was sehen wir hier von Abraham? Kein Zitat, keine wörtliche Rede. Da steht nicht, und Abraham sagte, Herr, jetzt glaube ich dir. Danke. Steht hier nicht. Da wird auch kein spezieller Akt geschildert. Und Abraham ging nach vorne und bekannte sich und kniete nieder. Und damit machte er seinen Glauben fest. Steht hier nicht, das kann man tun, aber das steht hier nicht. Der entscheidende Vorgang, und das, denke ich, sollen wir hier lernen, der entscheidende Vorgang, der sich hier vollzieht, wo spielt er sich ab? In Abrahams Herzen. Gott sagt uns einfach durch seine Offenbarung, was in Abrahams Herzen jetzt geschieht. Abraham glaubte. Das ist ganz spannend. Und Herz, das ist in der Bibel nicht etwas Nebulöses, nicht etwas Schwammiges, nicht etwas Ungreifbares, so nach dem Motto, er konnte das selber nicht richtig beschreiben und wusste gar nicht, wie mit ihm geschah, aber irgendwie glaubte er. Nein, das könnte ja auch eine Einbildung sein, dass man irgendwas im Herzen spürt und meint zu glauben. Wäre viel zu schwammig, viel zu unsicher. Herz meint ganz konkret, das ist der ganze Mensch mit seinem Denken, mit seinem Willen, mit seinem Streben. Dein Herz, das bist du. Und Abraham klammert sich mit seiner ganzen Person an Gott. Das ist hier gemeint. Er klammert sich mit seiner ganzen Person, mit seinem Denken, mit seinem Streben, mit seinem Willen, mit allem, was ihn ausmacht, klammert er sich an Gott. Und das hebräische Wort für Glauben, was hier steht, das heißt V'he-emin, V'he-emin. Und wissen Sie, welches Wort da drin steckt? Sie haben es wahrscheinlich gehört. Amen steckt da drin. Emin. Amen. Das ist das Wort, was wir am Ende eines Gebetes sprechen. Wenn wir etwas bekräftigen, wenn wir sagen, Amen, persönliche Zustimmung, jawohl, das glaube ich, so soll es sein. Und so ist das gemeint. Abraham mit seiner ganzen Person sagt Amen zu Gott und seiner Verheißung. Das heißt, den entscheidenden Vertrauensschritt geht Abraham in seinem Herzen. Das sehen wir hier. Den entscheidenden Vertrauensschritt geht Abraham nicht bei einer Evangelisation, das kann man auch tun, aber auch wenn man ihn bei einer Evangelisation geht, geht man den entscheidenden Vertrauensschritt in seinem Herzen. Und Paulus schreibt das ja auch in Römer 10, Vers 9 und Vers 10, als er sagt, wie kommt einer eigentlich zum Glauben? Da sagt Paulus, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und daraus folgt dann, wenn man mit dem Mund bekennt, so wird man gerettet. Das ist die Folge des Glaubens vom Herzen. Aber der entscheidende Glauben geschieht im Herzen. Verstehen Sie? Und dieser Schritt, der ist für die Augen unsichtbar, aber ganz real. Das ist Glaube. Aber dieser Schritt ist ein sehr klarer Schritt. Er richtet sich nämlich auf ein klares Ziel. Sehen wir hier auch. Biblischer Glaube macht sich niemals an sich selber fest. Biblischer Glaube dreht sich nie im Kreise, so nach dem Motto, was für ein großer Glaube. Oh, wie empfinde ich jetzt den Glauben? Sondern echter Glaube hängt sich an etwas außerhalb meiner selbst, das größer ist als ich. Außerhalb meiner selbst kann sich der Glaube nur festmachen. Helmut Frey, noch einmal, um ihn zu zitieren, hat es so gesagt. Die Seele, man könnte genau sagen das Herz, das ist synonym in der Bibel, die Seele Abrahams, wunderschönes Bild, wirft ihren Anker in den verborgenen Felsgrund der Zusage Gottes und gewinnt eine Gewissheit in Gott selbst. Das ist es. Die Seele, das Herz Abrahams wirft seinen Anker in den verborgenen Felsgrund der Zusage Gottes und gewinnt eine Gewissheit in Gott selbst. Wo machst du deinen Anker fest? An irgendwelchen Erfahrungen, die du hast? An irgendwelchen Eindrücken, die sich dir bieten? Oder machst du sie fest an Gottes Wort, an Gottes Verheißung, an Gottes Zusage? Letztlich an Gott selbst. Ein Schiff kann seinen Anker niemals an sich festmachen, an sich selbst. Ein Schiff kann seinen Anker nur außerhalb seiner festmachen. Und Helmut Frey sagt sehr gut, worin ich Gott zu fassen bekomme, worin ich Gott zu greifen bekomme, wo hinein ich meinen Anker schlagen kann, nämlich in seine Verheißung, in seine Zusage, die ist hammerhart, die ist felsenfest. Und für Abraham sagte Gott, ich will dich segnen, ich will dich zu einem großen Volk machen, ich will dich heimbringen, Abraham, ich nehme mich persönlich deiner an, ich kümmere mich um dich, ich bringe dich ans Ziel. Das ist die Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat. Und welche Verheißung hat er dir gegeben und mir? Matthäus 11, kommt her zu mir alle, sagt Jesus, Vers 28, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Frieden geben. Kommt her zu mir, sagt Jesus, mit deiner ganzen Schuld, mit deiner ganzen Not, mit deiner ganzen Sorge. Ich mach dich fest, ich gebe dir Frieden. Das ist der Fels, in den du deinen Anker reinhauen kannst. Und er sagt zu dir und zu mir, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, damit alle, die ihren Anker in diese Zusage reinhacken, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Und er hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, Johannes 11, Vers 25. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer im Leben zum Glauben an mich kommt, wird nie mehr sterben. Hau deinen Anker da rein, in diesen Fels. Und Paulus hat es so wunderschön gesagt in diesem schon zitierten Kapitel Römer 4, da sagt Paulus, dem aber, der nicht mit Werken umgeht, also der sich nicht auf seine Werke verlässt, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Der an den glaubt, der die Gottlosen gerecht macht, der in diese Verheißung den Anker seiner Hoffnung schlägt. Und wissen Sie, das war für Martin Luther. Das war für Martin Luther die rettende Entdeckung. Als der Boden unter seinen Füßen schwankte, als er sich ständig fragte, wo kriege ich Gewissheit, wo kriege ich Gewissheit? Und alles zerbröselte ihm zwischen den Händen, die gesamte Tradition. Und er hat das in einem Lied sehr gut zum Ausdruck gebracht, das er 1523 geschrieben hat. Also in jener Zeit, wo diese reformatorische Entdeckung mehr und mehr heranreifte. Nun freut euch, lieben Christengemein. Und da sagt Luther, die Angst, mich zu verzweifeln, trieb, dass nichts denn Sterben bei mir blieb. Zur Hölle musste ich sinken. Da jammert Gott in Ewigkeit mein Elend übermaßen. Er dachte an seine Barmherzigkeit, er wollte mir helfen lassen. Er wandte zu mir das Vaterherz, es war bei ihm für wahr kein Scherz. Er ließ sein Bestes kosten. Und dann beschreibt Luther, wie der Herr Christus schickt. Und wie Christus dann sagt, er sprach zu mir, halt dich an mich. Es soll dir jetzt gelingen. Ich gebe mich selber ganz für dich. Da will ich für dich ringen. Denn ich bin dein und du bist mein. Und wo ich bleibe, da sollst du sein. Uns kann der Feind nicht scheiden. Verstehen Sie? Das war die Zuversicht. Christus. Und das, was er für mich getan hat am Kreuz. Und das müssen wir verstehen. In Gottes Verheißung, die er uns in seinem Wort gibt, in dieser Verheißung bekommen wir ihn persönlich zu fassen. Wenn du dich mit deiner ganzen verzweifelten Hoffnung an Gottes Zusage in seinem Wort hängst, dann hast du ihn persönlich. Das ist die große Wahrheit des Neuen Testaments. Und das ist der entscheidende Vertrauensschritt. Der Vertrauensschritt, dass du dich auf das stützt und an das hängst und da deinen Anker reinhaust, was Gott dir selbst geschenkt hat in seinem Wort. Hast du das schon getan? Bist du diesen Vertrauensschritt schon gegangen? Hast du das zu Gott schon so gesagt? Herr, ich vertraue dir. Du hast die Grundlage geschaffen am Kreuz von Golgatha. Und du hast es mir zugesagt, hier in deinem Wort. Und darauf baue ich jetzt mein ganzes Leben und Sterben für Zeit und Ewigkeit. Das ist der Vertrauensschritt. Nochmal zusammengefasst. Rettender Glaube klammert sich an Gottes Person und findet Gott persönlich in seinem Wort. Und die Reformatoren haben dafür ein wunderbares Wort gefunden. Promissio. Gottes Verheißungswort ist die Promissio. Das Versprechen. Promise, sagen die Engländer. Und in der Promissio hast du den Herrn. Denken Sie an den Schächer am Kreuz, den Verbrecher. Was hat er gesagt? Letzte Sekunden, letzte Stunden seines Lebens. Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das war der Vertrauensschritt. Der hatte sozusagen Gottes Wort noch leibhaftig neben sich. Dem waren alle Illusionen über sich selbst gründlich vergangen. Und dort am Kreuz, in den letzten Stunden seines Lebens, da ging er diesen Glaubensschritt und klammerte sich mit seinem ganzen Herzen an Jesus. Und Jesus ließ ihn nicht im Ungewissen. Jesus sagte, wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist die Promissio. Und darauf kannst du dich verlassen. So stehen sie nun Seite an Seite. Der Schächer, Abraham und du hoffentlich auch. Abraham glaubte dem Herrn. Und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Äußerlich betrachtet war das nur ein kleiner Schritt in Abrahams Herzen. Äußerlich betrachtet. Den sah in diesem Moment wahrscheinlich niemand. Das sah niemand, dass Abraham in seinem Herzen sich an den Herrn hängte und an seine Verheißung. Aber Gott sah es. Der Einzige, auf den es wirklich ankommt, der sah es. Und die entscheidende Veränderung in diesem Moment, das müssen wir ganz klar erkennen, bewirkte nicht Abraham, sondern Gott. Und das ist der entscheidende letzte Satz. Und damit haben wir dann diesen Text auch ein wenig erschlossen. Das rechnete Gott ihm, dem Abraham, zur Gerechtigkeit, diesen Glauben. Und Gerechtigkeit, da steht im Hebräischen Tzedaka, und das meint mit Gott im Reinen sein. Das heißt Gerechtigkeit hier. Gott betrachtet Abraham so, Gott behandelt Abraham so, dass zwischen den beiden alles in Ordnung ist. Das ist Gerechtigkeit. Alles in Ordnung zwischen dir und mir. Alle Schuld beglichen. Und wissen Sie, das ist die entscheidende Wirklichkeit unseres Lebens, wie Gott uns sieht. Wie wir vor ihm stehen. Das ist das Einzige, was letztlich zählt. Und die Entscheidung darüber trifft er und nicht wir. Wir können nicht sagen, mein Verhältnis zu Gott ist ganz okay. Das ist nicht interessant, wie wir unser Verhältnis zu Gott finden, sondern wie Gott unser Verhältnis zu sich findet. Die Entscheidung darüber trifft er allein. Und wir können von uns aus nichts tun, um dieses Verhältnis irgendwie positiv zu beeinflussen. Das müssen wir ganz nüchtern sehen. Das ist der tödliche Irrtum der Religionen. Die meinten, sie könnten an diesem Verhältnis etwas herumdoktern und herummanipulieren und es ein bisschen beschönigen und begradigen. Können wir nicht. Wir haben nur diese eine Chance, das Rettungsseil, das Gott uns hinhält, zu ergreifen. Die Verheißung, die Gott uns schenkt, ganz persönlich anzunehmen. Amen dazu zu sagen. Das heißt Glauben. Das ist der Vertrauensschritt, den Abraham in diesem Schicksalsmoment seines Lebens gewagt hat. Und wer diesen Schritt zu Gott geht, der stolpert nicht ins Leere. Der geht nicht einen Schritt und fällt dann auf die Nase gewissermaßen, sondern er wird aufgefangen. Ganz bestimmt. Und darum hat Paulus nach seiner Bekehrung als frommer Hebräer diese Bibelstelle so geliebt, dass er sich an die entscheidenden Stellen in seinen Briefen eingebaut hat, weil er das begriffen hat. Und vom Hebräischen ins Griechische übersetzt, gibt es dieses wunderbare Wort für anrechnen. Und das wurde ihm angerechnet zur Gerechtigkeit. Das griechische Wort dafür heißt logizomai, angerechnet. Und in Römer 4 kommt logizomai, sage und schreibe, 11-mal vor. 11-mal. So sehr hat er das Wort geliebt. Angerechnet. Und das heißt, meinem Konto wird etwas gut geschrieben. Das ist ein Begriff aus dem Finanzwesen. Es wird mir angerechnet. Es wird mir gut geschrieben. Gott will unserem Lebenskonto etwas gut schreiben. Gott will uns etwas anrechnen, was wir nie und nimmer verdient haben, was wir uns nie und nimmer erarbeiten können, was wir nie und nimmer selber einzahlen können. Aber es soll auf deinem Konto stehen. Seine Vergebung, seine Gerechtigkeit, die Mitgliedschaft in seiner Familie und in seiner Gemeinde das ewige Leben. Es soll alles auf deinem Konto stehen. Schau mal nach, ob du es findest. Das ist ein freies Geschenk Gottes, auf das wir nicht das geringste Anrecht hätten, verstehen Sie? Es ist ein souveräner Gnadenakt. Und Gott schreibt es unserem Konto gut als ein souveräner Gnadenakt. Und wo nimmt er das her, was er meinem Konto gut schreibt? Und das ist ganz wichtig. Gott macht es nicht so wie manche Finanzpolitiker, die einfach neues Geld drucken lassen. Das kotzt es die nichts. Sie lassen neues Geld drucken und schmeißen das auf den Markt. Das kostet sie nichts, aber es zerstört den Wert des Geldes. Gott macht es ganz anders. Gott lässt nicht einfach billiges Geld drucken, das ihn nichts kostet, sondern Gott bezahlt mit harter Währung. Gott bezahlt mit harter Währung aus eigener Tasche. Mit dem Liebsten und dem Besten, was er hat. Gott bezahlt mit dem Leben seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Und darum gibt es in der Bibel auch keine Inflation, weil Gott mit harter Währung zahlt. Jesus bezahlt am Kreuz. Er opfert sein sündloses Leben für meine Schuld. Er lässt sich treffen mit dem Gericht, das ich verdient hätte und das mich auf ewig verdammt hätte. Und was er damals tat, das wird mir heute gut geschrieben und dir, wenn du dich an Jesus wendest. Das wird uns so als Gerechtigkeit angerechnet, als ob wir es selber verdient hätten. Unfassbar. Und das Einzige, was mir bleibt, ist, Amen zu sagen. Und das heißt glauben. Amen zu sagen dazu. Danke, Herr. Ich nehme das an. Das ist das Einzige, was mir bleibt, meine verkrampften Hände endlich zu öffnen und Gottes wunderbares Geschenk von Herzen anzunehmen. Abraham glaubte Gott. Und dieser Vertrauensschritt, der brachte ihn für immer und ewig in Sicherheit in Gottes Armen. Abraham wusste längst noch nicht so viel wie wir. Jesus war noch nicht auf der Erde gewesen. Es hatte noch nicht Kreuz und Auferstehung gegeben. Paulus hatte noch nicht seine Briefe geschrieben. Wir haben es so viel besser, verstehen Sie? Aber Abraham hat es mit demselben Vater im Himmel zu tun. Und der hat ihm schon so vieles gesagt und geschenkt und gezeigt. Mit demselben Vater im Himmel wie wir. Und dem vertraute er sich an, mit Haut und Haaren. Und das ist bis heute der Weg. Das ist bis heute der Weg, auf dem dieser Gott Menschen rettet und zurechtbringt. Indem er das Wunder des Glaubens an ihren Herzen geschehen lässt. Und indem er sie aus schlimmsten Vertrauenskrisen wieder rausholt. Indem er uns seine Vertrauensgründe in seinem Wort zeigt. Indem er uns seine Verheißungen zuruft. Und uns den Mut macht, diesen Vertrauensschritt zu gehen zu ihm ganz persönlich. Und so ist es geblieben. Gott tut dieses Wunder immer wieder. Auch an Menschen, die einmal vielleicht einen Anfang gemacht haben und sich dann in ihrer Vertrauenskrise verlaufen haben. So wie bei jedem Familienvater Gottes getan hat, mit dem ich schließe, den Martin Lloyd-Jones, der bekannte englische Prediger, in seiner ersten Gemeinde kennengelernt hatte. Da war Lloyd-Jones noch ein ganz junger Pastor in Südwales. Und da hat er diesen Mann kennengelernt, der war aus einem völlig zerstörten Leben heraus zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen. Aber dann etliche Zeit später, da war Martin Lloyd-Jones schon längst Pastor in London, an der Westminster Chapel, da rutschte dieser Mann wieder zurück in sein altes Leben. Er wurde ein Abtrünniger, ein Backslider, wie die Engländer sagen. Er verließ seine Frau und seine Kinder. Er lebte mit einer anderen Frau zusammen in London. Sie brachten gemeinsam das letzte Geld durch und dann verließ sie ihn. Er in seiner Verzweiflung und Scham sah aber keine Chance, je wieder zu seiner wirklichen Familie zurückzukehren. Und so beschloss er, seinem Leben ein Ende zu setzen. Er begab sich auf die Westminster Bridge in London, um sich in die Themse zu stürzen. Und in dem Moment, als er die Brücke erreichte, schlug die Uhr von Big Ben 18.30 Uhr. In dem Moment. Und dadurch zuckte ihn der Gedanke, jetzt wird Martin Lloyd-Jones seine Kanzel betreten, um den Gottesdienst zu beginnen. Mein alter Pfarrer. Und es zog ihn förmlich hin. Er sagte, ich will wenigstens noch einmal in der Kirche gewesen sein, bevor ich meinem Leben ein Ende setze. Und so ging er die 6 Minuten von Westminster Bridge bis zur Westminster Chapel, trat durch die große Türe, stieg die Treppe zu einer der Galerien empor und als er dort ankommt, hört er als erstes die Worte: Gott, hab Erbarmen mit dem Abtrünnigen. God have mercy upon the backslider. Und Martin Lloyd-Jones hätte das nicht erzählt, wenn es nicht so gewesen wäre. Er war immer sehr zurückhaltend mit solchen Berichten. Es war wirklich so. Martin Lloyd-Jones hatte diese Worte gerade im Eingangsgebet gesprochen. Gott hab Erbarmen mit dem Abtrünnigen. Das waren die ersten Worte, die der Mann hörte. Und sie schlugen in seinem Gewissen ein wie ein Blitz. Das war Gottes Machterweis in seiner Not. Und er sah, Gott sieht mich. Er ist da und er kümmert sich um mich. Er beugte sich vor dem Herrn. Er fand echte Vergebung und alles wurde gut. Und noch mehr als das, nachdem einige Zeit vergangen war, wurde er dann Gemeindeältester in einem Vorort von London und diente seinem Herrn noch viele, viele Jahre, bis er schließlich 1971 heimgerufen wurde. Du, der Gott Israels, der Gott Abrahams, der ist immer noch da, auch für dich. Allmächtiger Herr und Vater, dafür danken wir dir. Und preisen dich, dass du lebst und dass du derselbe bist, der damals dem Abraham begegnete. Und dass du auch uns zum Glauben rufst und dass auch wenn jemand ins Trudeln kommen sollte, wie das bei Abraham der Fall war, du doch da bist, Herr. Danke, dass du uns dein Wort gibst, deine feste Verheißung und dass wir da hinein den Anker unseres Glaubens schlagen dürfen. Herr, du weißt, dass wir auch mit manchen Enttäuschungen leben müssen, dass wir manche Situationen nur schwer verstehen können. Aber danke, dass es so viele Gründe gibt, dir zu vertrauen und dass du persönlich wirklich da bist und mit weit geöffneten Armen uns erwartest, dass wir uns zu dir flüchten dürfen, um dich auf ewig anzubeten und dir zu danken, Herr. So geh nun mit uns, Herr. Und lass uns auf nichts anderes hoffen, als auf dich selbst, den großen, allmächtigen Gott, der du deinen geliebten Sohn auch für uns gegeben hast, um uns alles gut zu schreiben, was nötig ist, zur Rettung auf ewig. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.